Hallo und willkommen im Hause Vogelstrauß, einem Podcast von jungen Eltern für junge Eltern. Wir sind Kevin und Paula und begrüßen euch zu unserer neuen Folge. Und genau da machen wir einen Cut, denn wir sind heute nicht Kevin und Paula, sondern ich habe einen Special Guest dabei. Und ja, ihr dürft schon ganz gespannt sein, weil das wird heute ein richtiger Mädels-Talk. Und der Kevin ist nämlich gar nicht dabei. Ja, und da darf sich unser Special Guest heute mal vorstellen.
Ja, hallo erstmal und ja, mein Name ist Lisa, ich bin 26 Jahre alt und ich habe vor knapp ein Jahr meine Tochter zur Welt gebracht. Ja, im September ist es dann soweit, da wird sie ein Jahr und ja, eine absolut aufregende Zeit, würde ich mal behaupten.
Ja, also wir sind schon seit vielen Jahren befreundet, wir sind zusammen zur Schule gegangen, das mal für euch als kleinen Background und wir haben fast zeitgleich mit, ich glaube, 3,5 oder 4 Monaten Unterschied unsere Kinder bekommen und ja, heute in dem Podcast soll es so ein bisschen darum gehen, wie das jeder von uns erlebt hat, was wir vielleicht auch für Erwartungen hatten, wie das nun in der Realität aussah, wie sich das vielleicht auch beruflich verändert hat oder ja, es ist vielleicht für euch auch ganz interessant, weil Lisa ist nämlich auch noch im Studium und genau, vielleicht könnt ihr ja so ein paar Sachen für euch mitnehmen. Ja. Wir sind heute mit 2 Babys hier bei uns in der Wohnung. Also es könnte sein, dass es hier die ein oder andere Unterbrechung gibt. Aber ja, damit müsst ihr jetzt einfach leben.
Gehört dazu.
Gehört eben dazu, genau. Ja, wir hatten heute einen wirklich schönen Tag. Wir waren heute auf dem Spielplatz. Und wir haben wieder festgestellt, wie unterschiedlich unsere Kinder sind.
Ja, absolut. Das war also total verrückt eigentlich. Auch sie sind ja eigentlich ein paar Monate auseinander, aber irgendwie trotzdem teilweise in manchen Sachen schon so auf einem Level, sage ich mal. Also zumindest was das Motorische angeht.
Ja, also es ist total krass. Die Kinder sind ja am Anfang, wenn man die sieht, ne, und haben 4 Monate Abstand, denkt man so, oh, da liegen Welten dazwischen. Und ein Jahr später sieht man das halt gar nicht mehr. Beziehungsweise ist Lisas Tochter auch wirklich übelst fit und so eine richtige kleine Hummel, die einfach schon alles übelst früh konnte und einfach gemacht hat und getan hat. Und ja, unser Kind ist ja doch eher so ein bisschen gemütlicher und guckt erst mal, was alle anderen machen. Und es ist aber so witzig, weil zurzeit ist das für ihn ein totaler Ansporn, wenn er halt sieht, dass die kleine Hummel vorläuft und macht und überall hingeht und guckt und einfach alles ausprobiert. Und das findet er auch manchmal dann halt nicht so lustig.
Nein, da kann auch mal schon die Hand ausrutschen. Ganz aus Versehen.
Hey. Das klingt jetzt.
Also nicht ins Gesicht.
Es wird schon so ein richtiger Frauenschläger.
Nein. Also es ist schon irgendwie niedlich, weil er läuft dann so mit Mama an der Hand. Und dann kommt Freda angedappelt. Und dann, ja, geht's halt los und da kommt die Hand so ungefähr, ja, bleib bitte unten, du darfst jetzt nicht laufen, das geht
du
so nicht.
Du kannst das noch nicht, setz dich wieder hin. Ja, und dann, aber so ganz unauffällig, also er macht das wirklich sehr, so im Vorbeigehen, so.
Ja, genau. Noch ein bisschen vorsichtig.
Ja, also er macht das nicht übelst doll, sondern die Hand geht wirklich nur so ein ganz kleines bisschen.
Ja.
Und ja, ist auf jeden Fall irgendwie lustig, man darf nicht drüber lachen, aber wir hatten heute auch so eine Situation. Da haben die beiden irgendwas gemacht. Und dann hat unser Sohn, was hat er denn nur gemacht? Irgendwas.
Oh, ich überlege jetzt gerade.
Irgendwas runtergeschmissen oder irgendwie. Auf jeden Fall hat er richtigen Quatsch gemacht. Und wir beide mussten aber so lachen, wir konnten es uns nicht verkneifen. Und naja, die Kinder wissen, die sehen ja dann auch, dass du dich eigentlich nur drüber lustig machst. Und dass es aber eigentlich ja keine gute Situation war. Und dann wird er halt auch immer so zum Clown.
Ja.
Dann äfft er dich halt nach oder hampelt rum oder, ja, also.
Aber das ist ja nicht nur bei ihm so, sondern auch mir, also bei ihr, wenn sie auch was macht, mir fällt das so schwer, da teilweise ernst zu bleiben, weil es ist einfach lustig, so, ne, die kleinen Würmchen, die machen halt witzige Dinge ohne Ende und ja, dann ist es halt echt einfach, nicht einfach, da ernst zu bleiben.
Ja, ja, es ist. Also wir haben halt jeden Tag auch so Situationen, du hast es vorhin auch mitbekommen, wo er einfach zum Hundenapf geht und den wie jeden Tag einmal umschmeißt. Ne? Und irgendwann findest du es auch nicht mehr witzig, aber in dem Moment ist es halt manchmal, also mit dem Hundenapf jetzt nicht mehr, aber andere Situationen, ist es einfach zum Schießen. Man könnte sie wirklich totlachen, ja, über diese Kinder. Ja.
Oh ja.
Ja, und auf dem Spielplatz haben wir auch wieder so ein bisschen unsere Sozialstudien gemacht.
Die zwei Professorinnen heute auf dem Spielplatz. Einmal kurz abchecken.
Nein, keine Ahnung. Das fällt einem. Also, wir sind schon so mit vielen Dingen auf einer Wellenlänge, würde ich mal sagen. Und,
definitiv.
Natürlich sind auch wir uns in manchen Punkten vielleicht nicht einig, aber das ist ja auch total gut. Das muss ja jeder machen, wie er so denkt. Aber ich würde sagen, dass wir schon auch oft ähnliche Ansichten haben. Und ja, manchmal ist es dann einfach. Ich weiß nicht, würdest du sagen, man ist dann so ein bisschen oder hat so ein bisschen Unverständnis für die anderen oder ist so...
Also ich würde das nicht als Unverständnis darstellen. Man hat halt so seine eigene Vorstellung, seine eigene Erziehung oder ja, überhaupt, wie man das so handhabt. Und es ist dann schon schwierig, das manchmal nachzuvollziehen, warum das jetzt so gemacht wird. Aber... ich glaube, man versteht es schon und akzeptiert es schon und ja, man weiß ja selber auch, dass jeder irgendwie auf seine Art und Weise das Kind erzieht und ja, man guckt halt schon mal, wie macht der ein oder andere das und vielleicht sagt man dann auch so, okay, das würde ich auf gar keinen Fall so machen, das ist jetzt auch völlig übertrieben oder so, aber im Endeffekt, wenn es halt für die so in Ordnung ist, dann ist es eben so, ne?
Ja, sollen sie es halt machen. Ja, wir haben vorhin halt auch wieder so ein bisschen festgestellt, das war ja auch so ein bisschen Thema der letzten Folge, dass man sich selber nicht ganz so ernst nehmen soll oder ja, dass halt auch einfach Dinge uns passieren, dass wir genauso auch Fehler machen. Und gerade im ersten Jahr, finde ich, das ist auf der einen Seite sau anstrengend. Du bist manchmal übelst geschlaucht und die Erwartungshaltung, immer alles perfekt oder richtig machen zu können, die kannst du einfach nicht so erfüllen. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Man ist halt auch immer in so einer dauerhaften Entwicklung eigentlich, also auch total mit sich selbst, also nicht nur das Kind ist in der Entwicklung, sondern man selbst auch irgendwie, weil man kommt immer wieder in Situationen, wo man selbst an Grenzen kommt und plötzlich merkt man, okay, ich muss jetzt irgendwie umdenken und irgendwie, wenn man dann so ein bisschen, sag ich mal, den Schlüssel gefunden hat, dann merkt man, oh, okay, ich bin jetzt wieder total entspannt, ich muss es vielleicht doch anders angehen und das finde ich auch irgendwie total interessant, sag ich jetzt mal.
Ja. Ja, für mich ist es manchmal einfach zusätzlicher Druck, wenn ich merke, dass andere sich selber auch natürlich unter Druck setzen oder so ein bisschen mit einer hohen Erwartungshaltung rangehen und diesen Druck möchte ich mir eigentlich so wenig wie möglich machen. Beziehungsweise ich sage dann auch manchmal, vielleicht bin ich da auch eine faule Mama oder sowas, weil ich mich nicht über 1000 Sachen informiere und belese, sondern weil ich einfach erstmal gucke, wie die Situation ist und vielleicht dann einfach für mein Kind in der Situation schaue, was passt jetzt und was passt nicht.
Aber das hatten wir ja auch vorhin schon, dass, also klar, ich bin jetzt auch kein total belesener Mensch, was das angeht, weil ich immer auch finde, der Mama-Instinkt ist einfach das, was über allem steht und ja, die Theorie ist immer anders als die Praxis, ne? Ja. Das merkt man immer wieder, man macht sich Dinge vielleicht vorher aus und es ist dann nicht so.
Ja. Man sollte sich, glaube ich, immer mal so ein bisschen wieder darauf zurückberufen und dem auch Vertrauen schenken. Ja, und sich, wie gesagt, nicht unter Druck setzen lassen von vielen Meinungen von außen oder vielleicht auch von irgendwelchen Bekannten, Freunden, wie auch immer. Am Ende des Tages muss man ja selber in seinem Alltag klarkommen.
Ja.
Ja, und da hilft dir halt auch im wenigsten Fall jemand.
Aber es ist halt schon nicht einfach heutzutage, finde ich, dieses nicht unter Druck setzen lassen. Also ich finde, die Gesellschaft heute macht das schon schwer.
Das finde ich auch, ja. Das stimmt. Ja, und es sind auch so viele Themen, die heute, wo jeder eine Meinung heute dazu hat irgendwie, ne?
Ja.
Ich glaube, vor vielen, oder vor nicht mal vielen Jahren, vor vielleicht 10, 20, 30 Jahren, war das irgendwie Bockwurst. Da stand das gar nicht zur Debatte, in welchen Kindergarten geht denn dein Kind oder nach welcher Methode erziehst du oder welches Konzept verfolgst du. Das gab vielleicht bestimmt auch Ausnahmen und sowas, aber ich glaube, das hat gar nicht so eine Rolle gespielt, weil die Kinder waren einfach so dabei, haben am Leben teilgenommen, aber haben nicht so eine Position eingenommen, wo sich alles darum gedreht hat oder wo nicht alles halt hinterfragt wurde, was dieses Kind betrifft. Ne?
Ja, es war irgendwie entspannter, glaube ich, manchmal auch so irgendwie. Also meine Mama sagt dann auch manchmal so oder irgendwer anders aus der Familie, naja, die haben doch früher auch einfach das mitgegessen und wir machen uns total den Kopf, was gebe ich meinem Kind zu essen und weiß ich nicht, früher, wir haben auch einfach wahrscheinlich schon total früh irgendwie da am Tisch mitgegessen.
Ja.
Und vielleicht auch schön Butter und, weiß ich nicht, vielleicht auch Zucker und sowas, ne? Ja. Also.
Ja, das Ding ist halt, auf der einen Seite hat man jetzt die Information und weiß, man könnte es ja anders oder, ja, ich will jetzt nicht das Wort besser sagen, aber vielleicht anders oder so machen, ne? Und man sollte die Information jetzt auch nicht, glaube ich, völlig so unterschlagen. Also, aber ein guter Mittelweg ist dann, glaube ich, immer angebracht, ne? Wir hatten vorhin, ja, das Thema so, wir achten schon auch beide drauf, was unsere Kinder so zu essen bekommen. Wir haben das auch schon mal so ein bisschen grob erzählt, in unserem Fall jetzt. Und bei Lisa sieht es so ähnlich aus, dass wir halt Zucker so ein bisschen reduzieren, beziehungsweise versuchen, das zu vermeiden. Aber wenn jetzt die Muttis ein Eis essen gehen und das Kind schleckt mal eine Eistüte, ja, mein Gott, dann ist es halt mal so, ne?
Ja, ich finde auch, man sollte dem Kind dann nicht zu viel verwehren, weil ich glaube, man kann dann auch schnell, also irgendwas auslösen. Also so, weißt du, wie ich das meine? Vielleicht Fressneid oder, ja, vorhin hat man auch irgend so was anderes. Ach so, wenn das so auf Gramm genau gewogen wird oder irgendwas, dass das, ja, halt auch zu vielleicht irgendwann mal eine Essstörung auslöst oder, ja, sowas.
Es kann halt auch zu genau dem Gegenteil führen, ne? Dass Essen dann keinen Spaß mehr macht und, ja, dass es Zwang ist. Oder dass man in jeder sich gebotenen Möglichkeit versucht, alles, was verboten ist, reinzuschaufeln. Unsere Kinder sind noch klein, aber, ja, irgendwann später, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, wird es definitiv auch auf uns zukommen.
Ja.
Ne? Und aber am Ende des Tages muss das auch jeder für sich selber wissen und seinen Weg finden. Und ich glaube, wenn es größere Geschwisterkinder gibt, ist es auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Wir können halt unseren Fokus auch so noch drauf legen, weil wir nur ein Kind haben.
Ich habe halt wirklich oft Leute kennengelernt, die dann auch gesagt haben, ach, beim ersten Kind, da achtet man noch drauf.
Ja.
Aber beim zweiten Kind, das ist dann ganz schnell mit, weil da sofort Fressneid entsteht,
ja,
und das andere Kind ist eben nun mal schon normal und dann geht das halt automatisch irgendwie das mit über.
Und ich denke, du wirst auch einfach nicht mehr die Zeit haben, um dir, ja, den Kopf drüber zu zerbrechen. Dann gibt es halt Abendbrot und dann essen alle und dann ist Abendbrot fertig und dann weißt du halt nicht,
ja,
na, hat er jetzt eine halbe Scheibe Brot gegessen oder eine Scheibe, hat er eine Tomate oder drei gegessen, keine Ahnung. Es ist dann, ja, halt einfach so. Ja.
Einfach, ja. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich ja jetzt auch nicht so bin, so, oh ja, heute muss sie jetzt so viel Tomaten, ja, essen. Also ich gucke halt, was sie isst und keine Ahnung, man kriegt, ja, halt ein Gefühl dafür, sag ich, ja, mal, ne?
Ja, ich habe halt manchmal in solchen Situationen fühlt man sich, also wenn ich dann so andere sehe oder so, denke ich dann immer so, mein Gott, dann muss man sich ja glatt fühlen wie so eine Rabenmutter, nur weil man es halt nicht so trackt oder macht oder,
ja,
tut. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, was macht man sich für einen Stress?
Ja, es ist halt eigentlich unnötig, weil das Kind nimmt sich ja das, was es braucht.
Ja.
Also, und wenn man dann wieder was reinzwingt, eigentlich ist es halt,
ja,
ich meine, klar, man hat mal diese Vorgaben, in Büchern steht halt so und so viel Gramm müssen die Kinder essen, dann ist eine Mahlzeit ersetzt, aber das ist halt wieder der Punkt Theorie und Praxis, ne?
Sehe ich genauso, ja. Ja, und ich finde überhaupt im ersten Jahr macht man sich vielleicht über so viele Dinge irgendwie einen Kopf, die am Ende, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, aber viele Dinge, also nichts, wie heißt dieser Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird oder so heißt so dieser Spruch, ne?
Ich weiß
es
gerade gar nicht.
Ich glaube schon. Ja, und so fühle ich mich dann auch manchmal, wo ich denke, naja, lass mal ein bisschen krass drüber wachsen, so im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht mehr so das Ding gewesen. Ja, aber ich finde sowieso das erste Jahr total krass, weil es gibt übelst viele Ups and Downs, ne? Also,
oh ja,
von der Geburt angefangen, ist vielleicht für euch auch ganz interessant, vielleicht kann Lisa mal so ein bisschen erzählen, wie ihre Geburt war. Meine kennt ihr ja, wenn ihr die Folge gehört habt. Ja, erzähl mal so ein bisschen.
Ja, dem entgegen, bei dir war ja jetzt nicht alles super duper. Ich hatte wirklich eine wunderschöne Schwangerschaft. Ich kann mich absolut nicht beschweren, bin auch total dankbar dafür. Und ja, ich hatte eben auch das Glück, eine natürliche Geburt erleben zu dürfen. Ja, also ohne Komplikationen, ohne alles. Es ging zwar stundenlang, es war wirklich sehr langwierig und ich war danach fix und fertig. Also das war wirklich das krasseste Erlebnis, was ich je erleben durfte. Aber es war auch gleichzeitig wunderschön und ja, das Verrückte ist halt eigentlich auch so nach so einer natürlichen Geburt. Also kurz danach habe ich wirklich gesagt, oh, nie wieder. Also es war so schlimm, wirklich. Nie wieder. Und es ist so verrückt, was die Natur mit einem anstellt, weil mittlerweile bin ich schon an dem Punkt und sage so, ja, das war doch gar nicht so schlimm. So, ja. Ne? Also man weiß, es war schmerzhaft und total heftig, aber irgendwie vergisst man das wirklich. Also alle, die sagen, man vergisst den Schmerz, man konnte sich das vorher nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Ja. 1:1.
Hast du dir vorher so richtig Gedanken darüber gemacht, wie du dir deine Geburt vorstellst oder was du dir wünschst? Oder bist du völlig offen reingegangen?
Also ich bin ja eigentlich immer eher so ein Mensch, der sich einfach in dem Moment leiten lässt. Also ich mache mir schon meine Gedanken vorher, aber ich setze mich nicht fest. Also manche, die machen da ja einen genauen Plan. Ich möchte eine Playlist hören oder ich möchte das und ich möchte das. Und das habe ich tatsächlich gar nicht gemacht, weil ich weiß nicht, das ist eine Ausnahmesituation. Ich kann nicht vorher entscheiden, wie fühle ich mich dann. Und deshalb habe ich von Anfang an gesagt, ich gehe da einfach ganz entspannt ran und lasse es auf mich zukommen und hoffe einfach dann in dem Moment, dass ich selbst entscheiden kann, was ich brauche oder dass ich eben eine Hebamme an der Seite habe, die vielleicht mich ein bisschen unterstützt in meiner Entscheidung. Und ja, würde ich auch immer wieder so fahren, glaube ich.
Ja, ja, ich glaube, also ist ja auch immer meine Devise, dass ich sage, wenn ich ohne große Erwartungen an eine Sache rangehe, egal jetzt, nicht bezogen auf die Geburt, aber dass ich dann auch einfach nicht so schnell enttäuscht werden kann. Ne? Und ich kann immer nur sagen, es ist so eine besondere Situation, das hast du ja auch gerade gesagt, ne? Und man weiß nicht, wie man sich vorher fühlt. Man ist wie in so einem Film, so ein bisschen. Ne?
Ja.
Und vorher zu wissen, was man da oder was einem gut tun könnte oder was halt vielleicht auch nicht so gut ist, bestes Beispiel Badewanne, die Leute, die baden, lieben und dann unter der Geburt denken, nee, bloß aus der Wanne raus. Ja, dann ist es halt so, ne? Man muss halt offen sein für die Situation, für alles, was kommt. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist das auch so ein bisschen der Schlüssel, um, wie gesagt, nicht enttäuscht zu sein.
Ja, und ich muss auch sagen, also, auch wenn es lange gedauert hat oder ich kenne viele Menschen, die dann sagen, ich bereue das im Nachhinein, so wie ich das gemacht habe. Aber ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich halt keine Erwartung an mich selbst hatte oder an die Geburt, bereue ich das auch nicht, wie ich da gehandelt habe oder irgendwas in der Art. Also ich sage immer, ich habe mein Bestes gegeben, ich hätte es nicht anders machen können. Und also klar, in manchen Momenten hätte ich vielleicht noch entspannter sein können, aber es ist halt auch einfach, man hat Schmerzen, wenn man da so ein bisschen verkrampft. Das ist halt, glaube ich, auch natürlich. Ne? Und ja, alles andere hat man halt nicht in der Hand. Also ich hatte zum Beispiel Wehen, die immer wieder abgeschwächt sind und das kann man nicht beeinflussen, so, ne? Das sind Dinge, das kommt halt einfach und ja, was soll man da machen? Und das ist auch sowas, da kann man sich auch vorher nicht drauf einstellen, so, ne? Und ja.
Du hast ja auch deinen Partner mitgehabt und hast du, beziehungsweise wie hat denn er sich so, ich sag's jetzt mal so, gefühlt, beziehungsweise was waren das für Eindrücke, die auf ihn eingeprasselt sind? Konnte er das gut mitnehmen oder war es so, dass er gesagt hat, oh krass, ey, ich weiß nicht, ob ich das nochmal mitmache. Also
ich glaube, er würde immer wieder dabei sein, aber er hat schon gesagt, dass es eine ganz schlimme Situation war, weil er hat gesagt, er hat mich noch nie so leiden gesehen. Also am Anfang ging es ja tatsächlich noch, da konnte ich die Wehen recht gut veratmen, aber als dann so die ganz heiße Phase kam, das war schon hart. Also da hat er schon gesagt, er wusste halt nicht, man sitzt halt als Mann daneben und kann eigentlich nicht helfen, man kann nichts machen und ja, du siehst halt eigentlich alles, ne? Also, wenn man es mal so...
Ob du willst oder nicht,
da musst du durch. nee, aber er ist tatsächlich, also er ist jetzt nicht total geschockt daraus, aber ich glaube, es ist schon so, dass Männer sich das vorher etwas anders vorstellen und dann auf einmal... kommt der Tag der Tage und ja, also ich glaube, man hat schon ganz schön zu schlucken als Mann. Also es ist nicht nur für die Frau ohne, sondern auch für den Mann ganz schön anstrengend. Bei ihm war es ja dann auch so, er hat dann auch die Nabelschnur durchgeschnitten und alles. Also
schön.
Ja, es war schon schön. Ich glaube, es ist auch einfach ein Erlebnis, was einen so ein bisschen zusammenschweißt.
Ja.
Ja, aber ich glaube auch trotzdem, dass das wie bei Frauen, die den Schmerz schnell vergessen, ist das auch bei Männern so, dass das schnell vergessen wird, was die Frau eigentlich dort durchgemacht hat. So, ja. Ne?
Das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, dass ganz oft viele, vielleicht auch Männer, so eine falsche Realität haben von der Geburt, weil wenn du in den Filmen oder in Serien eine Geburt siehst, dann sieht man ja meistens nur das letzte Stück, pressen, pressen, was weiß ich. Ja. Also totaler Quatsch meistens und dann ist das Kind da oder keine Ahnung, die Geburt ist halt super verkürzt dargestellt und wie so richtig Wehenschmerzen sein können oder wie lange auch dieser Weg ist oder dass man manchmal 2 Nächte nicht schläft, weil es zieht sich so lang oder was weiß ich. Das können sich halt die wenigsten, glaube ich, vorher vorstellen. Ist auch manchmal ganz gut, dass man das, wie gesagt, nicht vorher weiß. Aber ich glaube, viele sind dann von der Realität doch manchmal so ein bisschen erschlagen.
Ja, also ich habe immer, huch, das war jetzt aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem ist ja auch irgendwie so ein kleines Schlachtfeld vielleicht dann auch. Ja. Also man muss schon ein bisschen was abkönnen, aber ich glaube, das ist auch für den Mann eine Ausnahmesituation und da kann man auch irgendwie auf einmal mehr sehen und verarbeiten, also weißt du, was ich meine?
Man kann sich, oder man traut sich dann mehr zu, als man vorher gedacht hätte, ne?
Ja. Weil das ist ja vielleicht auch so ein kleiner Adrenalinkick, so, ne? Aber es ist schon irgendwie verrückt, im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt. Als Frau denkt man ja gar nicht mehr drüber nach, was der Mann da eigentlich alles sehen muss, gell? In dem Moment ist einem alles egal und man ist nur so irgendwie in seiner eigenen Welt und im Nachhinein denkt man so, schon eigenartig. So.
Stimmt, ja. Naja, ich habe ja nun eine andere Situation erlebt, es war ja bei uns alles ziemlich geplant und Kevin wusste ja auch genau, was passiert, weil ich ihm das haargenau erklärt habe. Ich habe ihm den Sektio-Saal, also den Saal, wo der Kaiserschnitt gemacht wurde, aufgezeichnet, weil ich auch genau wusste, wie das so aussah bei mir im Krankenhaus und da konnte jetzt nicht viel, also nicht so viel anderes passieren. Nee. Ne? Und du hast dich ja auch für eine Klinik entschieden. Warst du zufrieden so mit dem Ganzen oder wie ist so deine Einstellung?
Also ja, ich muss tatsächlich sagen, für eine erste Geburt hätte ich mich niemals getraut, ins Geburtshaus zu gehen oder eine Hausgeburt durchzuführen. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Bei einem zweiten Kind sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Da würde ich das vielleicht sogar mal probieren, aber da muss ich irgendwie aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden. Aber ich war tatsächlich total zufrieden. Also das Einzige ist natürlich, was ich schwierig finde, man kennt halt die Hebammen vorher nicht, die einen da so durchbringen. Ich war dann immer so ein bisschen nervös vorher, dachte, oh so Gott, hoffentlich kriege ich keine Furie oder irgendwie sowas, ne? Weil mit sowas kann ich ja gar nicht und dann noch in so einer Situation. Aber ich hatte wirklich Glück, also ich war ja, ich hatte 3-mal Schichtwechsel und die waren tatsächlich alle 3 wirklich super nett und haben mir da, also haben mich super unterstützt. Am Anfang haben sie mich so ein bisschen einfach nur gelassen. Und dann, wo es in die heiße Phase ging und ich wirklich so ein bisschen Unterstützung brauchte, dann war sie auch einfach da. Das Einzige, was halt im Nachhinein war, da waren halt immer mal so 1-2 Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, also es ist ja zum Beispiel normal, dass die erstmal so ein bisschen abnehmen und da muss ja erstmal der Milcheinschuss kommen.
Also die Babys abnehmen.
Ja, genau. Ja.
Die Hebamme nimmt ab.
Das Neugeborene nimmt ja erstmal so ein bisschen ab, weil die Milch muss ja erstmal kommen. Und ja, da war dann halt eine Schwester, die hat mich immer so verrückt gemacht und die hat dann gesagt, du musst jetzt jede Stunde anlegen und hat mich da total unter Druck gesetzt, aber die war zum Glück nicht oft drin. Und da habe ich dann auch irgendwie versucht, nicht drauf zu hören und habe nochmal mit meiner Hebamme gesprochen. Und ja, das war aber auch wirklich der einzige Fall. Ansonsten muss ich sagen, war ich auch mit der Klinik. Es war auch alles super gemütlich irgendwie eingerichtet. Überhaupt nicht so ein Klinikgefühl. Es kommt wahrscheinlich auch einfach drauf an, wo man hingeht.
Also ich bin auch der Meinung, dass es steht und fällt mit dem Ort der Geburt. Ne? Jeder soll frei entscheiden, wo er das macht. Aber ich glaube, es tut trotzdem gut, sich zu informieren oder vielleicht schon mal eine Klinik, wenn es geht. Zu Corona-Zeiten war es ja nochmal was anderes. Sich mal anzugucken und vielleicht auch zu gucken, ist es ein stillfreundliches Haus oder ist es ein babyfreundliches Haus? Sind die, arbeiten die eng zusammen mit vielleicht einer Kinderstation, wenn mir das wichtig ist? Also, dass man vielleicht auf solche Sachen einfach Acht gibt. Weil es gibt natürlich auch noch konservative Häuser, wo das mit dem Stillen gar nicht so Priorität Nummer 1 ist oder so. Ne? Und Fakt ist ja auch, du musst dich da wohlfühlen und wenn du 3 Tage dort bleibst und hast ein blödes Bauchgefühl, der Start ist nicht gut, ist es einfach eine blöde Grundvoraussetzung auch fürs Wochenbett. Ne? Und Wochenbett ist eine sau krasse Zeit, finde ich, weil es ist ein übelstes Gefühlsdurcheinander.
Ja.
Es ist auf der einen Seite so, also man, oder ich kann es ja nur von mir sagen, aber du kannst ja mal sagen, wie es bei dir war. Denn ich war auch teilweise sehr labil.
Ja.
Jeder, der mir irgendwas sagen wollte, ich habe das alles viel schlimmer aufgenommen, als es war. Ich
ja.
war in meiner Blase, mein Kind, ich meine, ich habe auch eine andere Vorgeschichte gehabt, meine Schwangerschaft war nicht so easy peasy und es war für mich so, keine Ahnung, das Kind durfte irgendwie keiner so richtig haben und ich wollte das alles so, ja, eng wie möglich bei mir und ich konnte da auch mit, ich sage jetzt mal Kritik, aber es war keine Kritik, es waren vielleicht Anmerkungen, überhaupt nicht umgehen. Das musste mir auch Kevin voll vom Leib halten, sämtliche negativen Sachen. Weil das mich jedes Mal in so ein absolutes
ja.
Gefühlschaos gestürzt hat.
Aber ich hatte, also ich muss tatsächlich sagen, das Wochenbett, ich kann mich noch dran erinnern, du hast immer zu mir gesagt, Lisa, genieß das Wochenbett, mach dir so viel Ruhe wie möglich.
Ja.
Und ich habe immer gedacht, ja, das wird nicht so schlimm, gell?
Ja.
Und wirklich, dann war es soweit und das war die absolute Gefühlsachterbahn. Ich hätte sowas niemals von mir selber gedacht, weil ich bin eigentlich. Also ich bin zwar ein emotionaler Mensch, aber jetzt nicht so, dass ich total irgendwie am Durchdrehen bin. Und das war wirklich, also ich glaube, das war neben der Geburt auch so danach die krasseste Zeit erstmal so, wo ich wirklich auch mit mir selber klarkommen musste. Also ich habe auch so viel geweint. Ich glaube, so viel geweint habe ich in den letzten Jahren nicht. Das war so schlimm. Und Flo dann immer, was, warum weinst denn du jetzt? Ne? Und ich habe gesagt, ich kann es dir nicht sagen, ich weine. Und dann kam ja noch... bei mir war es ja jetzt, ich hatte zwar eine wunderschöne Geburt und auch eine wunderschöne Schwangerschaft, aber leider hat danach halt so ein bisschen was mit dem Stillen und so, das lief alles leider gar nicht gut und ja, das hat natürlich dann noch dazu beigetragen, dass das alles noch schlimmer geworden ist und dadurch, dass ich auch sehr unentspannt dann war, ja, war das eigentlich ein ewiger Kreislauf. Ich bin da gefangen gewesen in so einem Kreislauf eigentlich.
Das ist halt das Ding, ne? Wenn eine Sache passiert, ist es schwierig, da wieder rauszukommen, auch vielleicht ohne Unterstützung oder sowas manchmal, dass man auch irgendwo ja überfordert ist, ne? Weil es sind so viele neue Sachen, der Schlafmangel kommt dazu, du hast auf einmal Verantwortung für ein Kind. Das ist sowas von ja außergewöhnlich, ne? Weil vorher hast du dich nur um dich zu kümmern und dann hast du die Verantwortung für so ein Kind. Das ist so eine... Ich finde auch Probe, ne? Die Partnerschaft steht da auch so ein bisschen auf Probe, weil die Männer wissen genauso wenig, was kommt da auf mich zu, wie viel Stress ist es wirklich, was muss ich abfangen können. Und so wie du das jetzt beschrieben hast mit diesem, du hast geweint und dein Partner wusste gar nicht, wohin, ne? Und warum jetzt und keine Ahnung, so war das bei uns genauso. Ne? Und Kevin hat versucht, mir auch den Rücken frei zu halten und wir haben ja auch die Zeit großzügig geplant, dass er frei hatte. Aber ich wusste auch ganz genau, wäre der jetzt nicht da, ich wäre völlig aufgeflogen.
Ja.
Völlig.
Ja, so war es ja die ersten 2 Wochen. Also Flo war ja nur die ersten 2 Wochen da. Und ich habe auch richtig Panik geschoben dann, wo ich gedacht habe, oh nein, er ist wieder fort. Und er geht ja auch auf Montage. Also das war dann auch noch so ein Punkt, der, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich mich selbst noch mehr unter Druck gesetzt habe. Und ja, als Mann kann man das, glaube ich, auch einfach nicht so nachempfinden. Also wenn ich dann auch gesagt habe, also dass das auch mit dem Stillen nicht so geklappt hat. Ich habe vorher immer gesagt, naja, wenn es nicht klappt, das wird schon, dann gibt es halt die Flasche oder keine Ahnung. Aber als es dann soweit war, ich habe mich so fertig gemacht. Und als Mann kann man das einfach, glaube ich, nicht nachempfinden, was da gefühlsmäßig in der Frau eigentlich los ist. Das ist ja absolut verrückt eigentlich, was da passiert.
Vorher ist man halt sehr objektiv, ne, und sieht das Ganze von, ich sage jetzt mal so oben und sagt, okay, das ist Option A, das ist Option B. Wenn die Option A nicht klappt, dann habe ich ja immer auch das, alles gut. Aber sobald du emotional wirst, kannst du halt das nicht mehr so objektiv sehen. Und sobald es um dein eigenes Kind geht, erst recht nicht mehr.
Ja.
Und dieses krasse Gefühlschaos kommt ja, weil man so einen krassen Hormonabfall hat, dadurch, dass die Plazenta ja nicht mehr da ist. Und ich habe es, wie gesagt, auch völlig unterschätzt. Ich dachte auch, ja, es wird schon, ich kannte es ja, ne? Ich habe ja auch viele Wochenbettenbesuchen gemacht und habe die Frauen auch erlebt, aber wie es einen selber umhaut, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe ja auch am Anfang mal pumpen müssen und habe auch so die ersten Tage, als unser Kind nicht so richtig zugenommen hat und sowas, echt, ne, da funktionieren Dinge in dir oder da kommen Dinge in dir auf, du zweifelst an dir selbst, auch irgendwie so an deinen Fähigkeiten,
ja.
Ne? dann ist es halt auch so dieses, ich reiche nicht oder keine Ahnung, ich genüge dem Kind nicht oder es wird, ja, keine, ich kann einfach nicht ausreichend da sein. Ne? Das ist so ein ganzes Ding und ich versage. Es sind auch irgendwo genau, Versagensängste.
Ja, das fand ich ganz schlimm. Ich habe immer wieder gesagt, ich versage gerade und bei mir war ja auch, dass dieses Problem dann, ich musste ja selber entscheiden, wie gehe ich jetzt weiter, aber ich war eigentlich in dem Moment gar nicht in der Lage, irgendwas zu entscheiden. Ich war völlig überfordert eigentlich. Und mein Gefühlschaos ging so weit, das muss man sich mir überlegen, ich habe mir Fragen gestellt, also so richtig sinnlos, wirklich. Im Nachhinein lache ich einfach nur drüber, weil in meinem Kopf waren so Fragen wie, oh mein Gott, du hast dein Kind liegen. Wie sollst du dem Kind Essen beibringen? Wie sollst du dem Kind Laufen beibringen? Wie sollst du dem Kind irgendwas beibringen? Also das klingt jetzt total wirklich bescheuert, aber in dem Moment war, also ich weiß nicht, da sind Gedanken in meinem Kopf gewesen, das war irgendwie total abgefahren.
Ich beschreibe das manchmal so, wenn mich jetzt auch jemand fragt, du stehst im Wochenbett wirklich neben dir, du bist nicht mehr so ganz du selbst und du bist in so einer Wattewolke, die dich auf der einen Seite abfedert, ne? Also man sieht alles, was das Kind angeht, ne? Das Kind ist, für mich war auch mein Kind das Wunderschönste, obwohl das super schlimm Gelbsucht hatte und gar nicht schön aussah. Auf der anderen Seite bist du auf der anderen Seite, also du bist so diese Hormone, du bist verliebt in dein Kind und du bist so total auf Wolke 7, aber du kannst halt von dieser Wolke ganz, ganz tief fallen.
Ja.
Und das ist halt so das Nächste. Du fliegst dann da runter, gefühlt, durch einen Satz, der falsch gesagt wurde oder durch irgendwas, was du vielleicht dir selber nicht recht machen konntest oder, weiß ich nicht, der Haushalt stimmt nicht oder der Mann hat einen Geschirrspüler falsch eingeräumt oder irgendeine Scheiße halt, die überhaupt nichts, gar nichts, also nichts von Bedeutung hat, ne? Und ja, keine Ahnung, es ist schwierig, da selber rauszukommen. Man braucht viel Unterstützung, finde ich.
Ja,
du brauchst irgendwie definitiv eine Hebamme. Und das sage ich auch immer wieder, einige Frauen sagen ja, ach, im Wochenbett, ich brauche keine Nachsorge, ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert oder um das Kind oder was weiß ich. Und ich denke immer, lieber man hat jemanden, auch wenn es das zweite oder dritte Kind hat, für den Fall der Fälle, weil weniger kommen kann die Hebamme immer. Dann eine zu bekommen, ist sauschwer.
Ja.
Und ja, dann einfach jemanden an der Hand zu haben, der neutral ist und sagt, pass auf, das können wir jetzt machen, das sind unsere nächsten Schritte, wir probieren es bis morgen so, dann komme ich wieder, wir gucken, wie es weitergeht. Das ist schon super hilfreich, ne? Weil dieses Neutrale hast du selber nicht, das hat dein Partner nicht, jeder ist emotional aufgeladen.
Ja, ja.
Und Verwandtschaft ist manchmal auch einfach fehl am Platz.
Ich habe auch das total eingegrenzt am Anfang tatsächlich. Also ich habe da früher gar nicht so drüber nachgedacht, wenn andere immer, ja, weiß ich nicht, bei meiner Schwester zum Beispiel, da war ich, glaube ich, einen Tag später im Krankenhaus so, ne? Aber sie hat auch nie irgendwas gesagt, dass sie ein Problem damit hat. Wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz Pause machen wegen Kind.
Warte mal.
Hier ist gerade kurz.
Babyphone alle?
Ja.
Warte, wir müssen mal das Babyphone ganz kurz. Jetzt ist es wieder dran. Gut, Leute, sorry für die Unterbrechung. Also nee, was ich eigentlich sagen wollte, du bist halt selber nicht in der Lage, sowas zu wissen, wenn du jetzt, wie gesagt, deine Schwester besuchst oder sowas. Und wenn du dann, also du, woher willst du es auch wissen? Wenn du noch nie diese Gefühle gespürt hast oder was weiß ich, woher willst du wissen, dass es vielleicht für die Person doch zu viel ist? Wir denken von außen, ja, es ist ja nur ein bisschen Besuch oder was auch immer. Aber am Ende ist es halt alles zusätzlicher Stress und das merkt man erst, wenn man selber in der Situation einmal war.
Ja. Das war das, was ich eigentlich gerade sagen wollte, aber irgendwie hat mich das Babyfon gerade aus der Bahn geworfen.
Ja, alles gut. Naja, und ich bin immer der Meinung, weniger ist erstmal mehr und die Kinder bzw. die Verwandten oder die Freunde lernen die Kinder noch früh genug kennen. Und diesen Stress am Anfang, der kann einfach so viel auch kaputt machen. Und das ist auch das im Krankenhaus. Deswegen war ich auch ganz froh, dass ich zu Corona-Zeiten entbunden habe, weil ja, es konnte einfach keiner zu Besuch kommen. Wir haben aber auch von vornherein gesagt, wir möchten das nicht. Und das würde ich auch immer wieder so machen, dass ich das einfach ja auf wahrscheinlich meinen Mann und mein großes Kind begrenze. Ne? Weil das ist einfach die Kernfamilie und der Rest muss ich einfach gedulden. Fertig.
Ja. Also ich fand das auch, in der Hinsicht war die Corona-Zeit wirklich vom Vorteil. Also einfach, weil man auch nicht sagen musste, hey, ich möchte jetzt hier keinen Besuch, sondern es war einfach selbstverständlich, dass es jetzt so ist.
Ja,
Ja, das ist eigentlich echt gut gewesen, definitiv.
Ja, ich fand sowieso diese ganze Corona-Zeit war auf der einen Seite so ein bisschen von Vorteil, ne, weil du dich eigentlich so auf dein Kind fokussieren konntest, beziehungsweise so die ersten Monate, wo du eh keine Zeit hast, dich mit irgendjemandem zu treffen oder wo du kannst ja, was willst du denn unternehmen mit so einem Neugeborenen? Das ist einfach...
Also sind wir mal ehrlich. Es gibt ja schon viele, die da das Kind, sage ich mal, mit in die Trage nehmen.
Ja, aber es ist voll kindabhängig und typabhängig. Ne? Ja, wenn du ein entspanntes Kind hast, ja, warum nicht?
Ich hätte auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, dadurch, dass es mir auch so lange nicht so gut ging.
Ja.
Ja.
Und ich hätte halt, muss ich auch ehrlich sein, dafür bin ich vielleicht dann auch zu sensibel. Ich hätte gar keinen Bock gehabt auf diese ganzen äußeren Eindrücke, weil ich immer wusste, dann kommt halt abends der Hammer zurück. Ne?
Ja.
Also ich habe auch immer nur so das Nötigste oder wenig gemacht. Und nur, wenn ich es wirklich mit mir oder mit meinem Bauchgefühl vereinbaren konnte, weil...
Aber das ist halt auch wieder so typabhängig. Und ich glaube, das ist auch das mit dem Besuch, was wir eben gesagt hatten. Ja. Manche, die wollen das ja vielleicht auch, dass direkt die ganze Familie kommt.
Aber es kann halt auch einfach von Nachteil sein. Das verstehen viele nicht. Ja. Dass du, ja, in dem Moment, wo ja Besuch stundenlang da ist. Ich rede jetzt auch immer von... Ich rede nicht von dem Besuch, der mal eine halbe Stunde da ist und wieder geht, sondern der Besuch, der halt nicht wieder geht. Das ist halt einfach übelst hinderlich. Ja. In dem Moment liegt der Fokus halt nicht mehr auf dem Kind und auf den Sachen, die halt da Priorität haben oder haben sollten. Wie stillen oder dass ich sehe, was hat mein Kind gerade für ein Bedürfnis. Weil am Anfang sind halt diese Wachphasen wirklich noch wenig. Mhm. Und in den Momenten, wo die Signale geben, dass die jetzt Hungerzeichen haben, ne? Oder dann muss man halt anlegen. Da kannst du halt nicht sagen, ich unterhalte mich jetzt noch eine Viertelstunde, weil dann ist die Wachphase manchmal schon wieder vorbei. Und das sind halt alles so Punkte, das weiß man dann erst entweder, wenn man es einmal erlebt hat, ne? Oder wenn man vielleicht auch den Moment so ein bisschen verpasst hat. Wenn man dann denkt, oh scheiße, jetzt... naja.
Ups.
Aber wie auch immer, also ich fand Wochenbett krass und die Zeit danach war ich einfach froh, dass ich so ein bisschen... auch für mich war, nicht so viel abgelenkt war und ja, ich meine, ich hatte jetzt auch nur ganz normale Elternzeit, bei dir war es auch nochmal anders, du hattest ja dein Studium.
Ja.
Kannst du ja vielleicht mal, also wir haben, ich habe ja meine Ausbildung gemacht, habe danach gearbeitet und du hast ja eigentlich im Studium dein Kind bekommen.
Genau, das habe ich auch bewusst so entschieden. Ich habe da schon mehrere kennengelernt, die auch während der Studienzeit Kinder bekommen haben und dadurch konnte ich natürlich erstmal so ein bisschen erfragen, wie natürlich auch das Finanzielle aussieht, weil ja, es ist ja schon wichtig, klar, ein Kind braucht am Anfang nicht viel, aber irgendwie möchte man dem Kind ja auch was bieten können und ja, also eigentlich war es jetzt bei uns, also jetzt muss ich mich erstmal kurz fangen. Also ich würde von mir immer sagen, dass das Studium schon eine gute Zeit ist, um ein Kind zu bekommen, weil man hat ja doch, es ist ja doch irgendwie anders als in einem Job so. Und ich finde finanziell, klar, man muss gucken, bekommt man BAföG und so weiter, dann ist man aber eigentlich recht gut abgesichert. Und wir hatten das jetzt eben so geplant, eigentlich, dass ich sogar mein Studium nicht verlängere. Es war halt so... in meinem Kopf vorher, wie man sich das so ausmalt. Ja, wenn Frieda dann auf die Welt kommt und noch so recht viel schläft, dann schreibe ich meine Masterarbeit. Genau, und dann hatte ich vor, ab April mein Praktikum zu machen. Und in der Zeit hat Flo dann quasi Elternzeit genommen. Also es kam da ein bisschen anders. Als Frieda dann auf die Welt kam, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, stopp, ich will die Zeit mit Frieda noch genießen. Und deshalb haben wir dann irgendwann entschieden, okay, ich verlängere doch ein Semester und schreibe meine Masterarbeit dann erst später. Das heißt, ich habe dann ein halbes Jahr die Zeit mit Frieda komplett genossen und war mit ihr zu Hause. Und dann hatte Flo 3 Monate Elternzeit. Da habe ich Praktikum gemacht in der Grundschule. Also vorweg, ich studiere Grundschullehramt. Ja.
Wie lief das ab im Praktikum? Wart ihr... Also wie viele Stunden warst du weg? Wie habt ihr es gemacht mit dem ganzen, ja, also ne, bei dir war es dann so, der Partner konnte die Flasche geben.
Genau, ne? Ja, das war in der Hinsicht, war das von Vorteil, dass das mit dem Stillen nicht geklappt hat. Und da war auch wieder der Vorteil von Corona, weil eigentlich hätte ich länger immer in der Schule sein müssen. Aber durch Corona war ja dann zwischenzeitlich auch Notbetreuung. Das heißt, da hatten die Kinder nur 3 Unterrichtsstunden. Naja, dann war ich halt auch nicht lange weg. So, ne? Dann bin ich, keine Ahnung, 7:30 früh aus dem Haus raus und war, weiß ich nicht, zwischen 10 und 11 wieder da. Und das war natürlich super. Also ich habe dann mich in dem Moment so gefreut, weil ich hatte schon irgendwie so Gewissensbisse und irgendwie dachte ich immer so, also ich habe mich irgendwie einerseits total gefreut, so in diesem Schulleben wieder drin zu sein und irgendwie auch mal was anderes zu erleben, aber man merkt halt schon, Freda war da ja gerade mal 6 oder 7 Monate, dass man halt schon noch sehr, also ich war schon noch in Gedanken sehr
fokussiert
ja, bei ihr, genau. Und deshalb war ich ganz froh, dass das auch recht entspannt ablief. Also das war ja auch komplett ohne Noten und so, das Praktikum. Ich glaube, wenn man da schon mehr Stress hat, also so Referendariat oder irgendwas, das hätte ich niemals in der Zeit gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, auch wenn die Unterrichtsvorbereitung war, ich habe das halt alles schnell, schnell, schnell gemacht. Ne? Also das sollte halt schnell vorbei sein, einfach, dass ich die Zeit wieder mit Freda genießen kann. Ich bin froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Also ich will halt einfach irgendwann auch fertig sein. Und ja, aber es hat super geklappt. Also mit Flo muss ich tatsächlich sagen, ich hatte vorher immer ein bisschen Angst, dadurch, dass er ja auch immer auf Montage ist in der Woche. Aber Freda hat das total gut angenommen. Und ja, die beiden haben, die haben das super gemeistert. Also ja, ja, wirklich.
Also würdest du schon sagen, man muss einfach manchmal mutig sein und sowas einfach machen. Ihr habt euch ja, wie du erzählt hast, auch bewusst dafür entschieden. Und man findet immer eine Lösung, auch wenn man sich es erstmal anders vorgestellt hat. Oder würdest du sagen, es war schon ziemlich auch mit Stress verbunden, mit dem Praktikum und sowas?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht als Stress empfunden. Also klar hat man halt wirklich, also wie soll ich das erklären? Es kommt auch immer, das ist auch wieder so eine Sache, es kommt auf den Typ Mensch an. Also ich bin halt auch ein Typ Mensch, das klingt jetzt total komisch, aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, 2 Jahre mit meinem Kind zu Hause zu bleiben und, mit, und nur Haushalt und Kind zu machen. Ich liebe mein Kind über alles, aber ich brauche auch einfach so eine gewisse Struktur. Ich brauche ja, vielleicht meinen Job, mein Schulleben so. Und ich würde 1,5 Jahre vielleicht machen beim zweiten Kind, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Flo vielleicht nochmal so ein bisschen zu reisen in der Elternzeit. Aber so wie jetzt, wo ich ja eigentlich wirklich nur zu Hause bin und durch Corona war das ja auch so, dass man irgendwie total, also man hatte ja gar keine Möglichkeit, außer zu Hause zu sein. Und da war ich irgendwie in dem Moment auch froh, mal andere Leute zu sehen, weil ich habe ja eigentlich nur Freda gesehen und vielleicht mal ab und zu Familie und Freunde. Aber das musste man ja auch irgendwie eingrenzen. Also ja, ich glaube, das muss man einfach für sich selbst entscheiden. Aber ich finde schon, dass man da auch ab und zu mal mutig sein kann. Also klar, man muss immer gucken, was gibt die Situation her. Aber ich finde zum Beispiel, wenn der Mann Elternzeit hat, also es ist nur von Vorteil. Das hat den beiden so viel gegeben. Die sind einfach viel mehr nochmal miteinander so zusammengeschweißt und auch so Aufgaben. Vorher habe ich das halt alles gemacht und plötzlich musste er das machen. Also er hatte einfach dann auch mal so dieses Gefühl dafür, was muss ich eigentlich alles machen.
Die Männer wachsen da ja auch
ja,
dran.
Genau.
Ne? Das ist ja auch und so, wenn sie nicht anders können, sondern sie müssen es machen, dann sind die, werden die auch fitter, ne? Auch im ganzen Handling und mit dem Umgang, wann ja. hat das Kind welches Bedürfnis und sowas. Woher sollen sie es auch wissen, wenn sie die ganze ja. Woche oder den ganzen Tag woanders sind, ne?
Ja. Also das fand ich wirklich total schön. Deswegen, also ich würde es jedem Papa empfehlen. Und es ist auch nochmal was anderes, wenn die Mama eben in mal ein paar Stunden nicht dabei ist. So. Also ich glaube dann bringt das die auch nur noch näher zusammen, weil so automatisch, wenn die Mama da ist, dann ist es ja trotzdem anders.
Ja.
Also ich finde, auch wenn ich immer gedacht habe, oh Gott, ich muss wieder zu Freda, aber im tiefsten Innern wusste ich eigentlich, sie ist total gut aufgehoben bei ihrem Papa.
Also es ist ja auch nochmal was anderes, ob man ein Kind mit 7 Monaten oder was in eine Einrichtung gibt, auch wenn ja. das nur ein paar Stunden sind, aber es ja. ist ja trotzdem eine Fremdbetreuung und ja, es ist ihr Papa, ne? Es ist einfach mhm. eine ganz andere Basis. Du gehst da mit einem guten Gewissen aus dem Haus, kommst wieder, freust dich drauf
ja.
und weißt halt auch, was passiert ist. Weil der erzählt dir halt dann alles, was in der Zeit gewesen ist, ne? Und ich glaube, es war für euch auch voll gut, so wie du es erzählst, dass ihr das nochmal verlängert habt und dass ihr einfach gesagt habt, okay, mit den 7 Monaten ist unrealistisch, wir geben die noch nicht in eine Einrichtung, es ist uns
genau.
noch zu klein. Aber das kann man halt so schlecht vorher wissen, weil man kann sich das einfach nicht vorstellen. 7 Monate klingt nicht mini, aber
es ist
noch mini.
Genau, man
eigentlich.
Muss jetzt dazu vorher sagen, dass der Plan eigentlich war, dass Freda tatsächlich mit 7 Monaten in die Krippe geht, wenn ich mein Praktikum mache, dass Flo nur 1 Monat Elternzeit nimmt, um die Eingewöhnung zu machen. Aber ja, wie Paula schon sagt, man denkt sich das halt vorher ganz, ganz anders. Und ja, als Frieda auf der Welt war, das war sofort... Mein erster Gedanke war, okay, das machen wir definitiv nicht. Ja. Also es war eins zu eins so.
Ja, aber es ist ja auch gut, dass man die Möglichkeit hat, das nochmal zu ändern und so. Ne? Man legt sich ja in dem Moment, wo man diesen Antrag einreicht auf Elternzeit und sowas, legt man sich noch nicht endgültig fest. Man kann das wirklich noch bis, ich glaube, 8 Wochen vorher nochmal umändern. Man muss halt gucken, wie man sich das Elterngeld einteilt. Das muss man schon vorher beantragen, genau, weil wenn es einmal ausgezahlt ist und alle ist, dann ist es alle. Ne?
Ja.
Aber... finanziell, und das hört man ja auch von vielen Studenten, ist es eigentlich kein Nachteil, ein Kind im Studium zu bekommen, sondern eher noch ein Vorteil.
Ja.
Und dass man halt auch bei vielen Sachen dann Ermäßigungen bekommt. Also es ist in manchen Kommunen so, dass man zum Beispiel dann Kindergartenbeiträge irgendwie, oder dass die Uni einen Kindergartenplatz anbietet, ne? Oder halt solche Sachen. Und das sind halt alles Sachen, die man als Student mitnehmen kann durchaus, wenn man ein Kind im Studium bekommen hat, die man als arbeitende Person dann zum Beispiel nicht bekommt, ne? Und deswegen, also ich glaube, man muss, wie du es auch gesagt hast, einfach manchmal mutig sein, wenn man sich das wünscht, wenn man ja auch so die Grundvoraussetzungen hat. Das hattet ihr ja auch, ihr wart lang zusammen, ihr wusstet beide, wir wollen früh ein Kind und wir haben da Bock drauf, wir stemmen das zusammen und sowas, dann ja, macht es. Also,
genau, ja, also ich würde es immer wieder, also meine Entscheidung, das Kind im Studium zu bekommen, würde ich immer wieder so treffen, ist einfach so. Also das Einzige, was wirklich von Nachteil war, wir mussten uns halt oft erklären. Also, ich sag mal so, die ältere Generation, für die ist es natürlich schwierig, erstmal zu verstehen. Und da muss man das halt erstmal so ein bisschen erklären. Und ja, das ist nicht so und so, wie man sich das denkt. Und auch als ich dann halt entschieden habe, dass ich doch noch ein Semester länger studiere. Aber ich muss sagen, die meisten haben es dann halt relativ schnell verstanden. Und eigentlich war die Freude da auch viel größer, dass da jetzt ein neues Leben auf die Welt kommt, so. Ja. Also das verfliegt dann auch schnell.
Ganz ehrlich, was ist halt auch ein Semester mehr oder weniger? Das machen manche, weil sie nochmal ins Ausland gehen oder sonst was. Und ja, du hast halt in der Zeit zwischendurch mal eben so ein Kind bekommen, ne? Also ich glaube auch, so haben das meine Eltern damals auch beschrieben, das ist ja schon viele Jahre her, dass du im Studium ja auch Zeit hast, die du vielleicht dann später gar nicht mehr so hättest, ne? Und du bist einfach, kannst es dir anders einteilen oder vielleicht auch besser einteilen. Ne?
Ja.
Und wenn du einen Partner hast, der das mit dir trägt oder dein Partner auch noch im Studium ist, ne, das ist, ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig. Es gibt auch für die Partner ja auch die Zeit oder beziehungsweise die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen und auch da kann man sich das Elterngeld wieder aufteilen. Also man bekommt es schon irgendwie hin, wenn man es wirklich will, findet man halt auch einen Weg.
Definitiv. Und man kriegt eigentlich immer irgendwie irgendwo Unterstützung. Also da muss man sich einfach nur gut informieren. Aber selbst wenn man jetzt mal von der Universität ausgeht, dann muss man da ja einfach anrufen. Da gibt es total viele Beratungsstellen. Also ich hatte dann auch so 1, 2, wo ich dann einfach nochmal genauer nachfragen wollte. Ja, also es ist wirklich nie von Nachteil. Ich finde immer dieses, ja, du musst erst einen festen Job haben und so. Ich meine, es ist ja trotzdem absehbar, dass ich irgendwann... was heißt irgendwann, dass ich bald fertig bin, ne? Und wie du schon sagst, was ist ein halbes Jahr eigentlich, was man da länger macht? Das ist nichts.
Ja, sehe ich auch
gar
so.
Gar nichts eigentlich.
Und jetzt kommt sie ja auch mit knapp einem Jahr dann in die Krippe, ne? Ihr habt euch für eine Krippe entschieden.
Ja.
Wir haben ja eine Tagesmutter und ich bin jetzt, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen, schon so ein bisschen nervös. Ich weiß, dass es unserem Sohn übelst gut tut mit den anderen Kindern und deine Tochter ist ja sowieso sehr aufgeschlossen und die ist ja, haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, eh so eine kleine Hummel, die einfach macht und tut.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, es ist, wie gesagt, auch so eine Typsache, aber die wird sich da auch so schnell einfuchsen.
Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass sie einfach reinrennt und gar nicht weint. So. Also ich denke mir so, Gott, was ist, wenn sie einfach reingeht und mich so gar nicht vermisst, weil sie freut sich halt so über andere Kinder. Ja, aber... ich denke eigentlich schon, dass sie nochmal weint. Es wäre schön, wenn sie es mir auf jeden Fall zeigt, dass sie mich lieb hat.
Ja, vielleicht, auch wenn es vielleicht nicht so den ersten Tag ist, aber irgendwann, glaube ich, versteht sie schon, okay, du bist jetzt halt mal ein bisschen länger weg und dann kommt vielleicht dann doch der Herzschmerz nach der Mami.
Ich brauche dich.
Ja.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bei uns zum Beispiel gab es ja jetzt gar keine Tagesmutter. Das finde ich auch sehr schade, weil eigentlich ist es auch was Schönes. Aber ich denke, dass wir mit der Krippe auch echt gut fahren.
Ja, ihr habt ja auch so ein offenes Konzept, also wird auf jeden Fall nochmal was Neues, ne? Aber auch eine super coole Sache.
Ja.
Es sind viele Kinder, also...
ich bin total gespannt auf jeden Fall, also Ich freue mich total für sie, weil ich glaube, ihr wird das auch super gefallen, wie du schon gesagt hast, dass es bei deinem Sohn eben auch so ist, dass er einfach schon auch so andere Kinder beobachtet. Und man merkt einfach, dass das Interesse immer größer wird. Und dann, ich finde auch soziale Kontakte einfach total wichtig für Kinder.
Ja, ich auch. Und weißt du, worauf ich mich auch freue? Dass ich dann vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Zeit habe, um so vielleicht mal einen Kaffee trinken zu gehen mit einer Freundin oder mal ganz in Ruhe meinen Haushalt mache und nicht immer gucken muss, wo dieses Kind ist oder ob es gerade den Hund ärgert oder was weiß ich macht. Also da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich auch. Also es gibt ja wirklich Muttis, die das gar nicht zugeben, aber ich sag auch immer manchmal abends, ich bin einfach froh, dass das kleine Monster schläft. So hart das auch klingt, aber es ist einfach, es ist nun mal auch nervenaufreibend und man braucht irgendwie mal Zeit für sich. Und wie du schon sagst, die kleinen Dinge wie der Haushalt, man hat ja jetzt immer dieses Kind bei sich, ne? Man ist nicht alleine, man kann nicht in Ruhe den Haushalt machen und dann hat man vielleicht wirklich mal Zeit, um einfach mal die Musik aufzudrehen und in Ruhe durchzusaugen oder durchzuwischen oder irgendwas.
Ja, man hat so viele lustige Momente mit diesen Kindern und ich will die auch überhaupt nicht missen. Darum geht's auch nicht. Ne? Und ich will hier auch nicht wie so eine Rabenmutter dastehen, denn das bin ich nicht und du bist es auch nicht. Nein. Aber man darf auch guten Gewissens einfach mal sagen, jetzt ist mal mein Kanal voll und ich will jetzt auch mal eine Pause oder ich will mal meine Ruhe. Und ich bin auch einfach dann, glaube ich, mal dankbar, zu wissen, okay, vor, keine Ahnung, 10 Uhr, am Anfang sind die ja noch nicht stundenlang weg, aber was, kommt dieses Kind nicht wieder?
Das klingt und so komisch.
Ich gehe jetzt mal mein Ding machen oder wie auch immer, ne? Also, keine Ahnung, aber ich finde halt, Freundschaften haben sich sowieso verändert, also selbst dieses Kaffeetrinken mit Freunden und so, das wird sich auch nochmal anders gestalten. Du bist einfach mit Kind ja jetzt auch nicht mehr so flexibel gewesen. Mhm. Ich finde auch, vieles hat sich so dadurch wirklich verändert, ne? Also
auch allgemein so, wie man sich unterhält, das ist ja schon anders, ne? Also ich hatte ja auch schon zu dir gesagt, wenn ich dann mich mit meiner Freundin treffe, die kein Kind hat, da muss ich ganz oft sagen, ich höre dir zu, ne? Weil sie denkt immer, ich höre ihr nicht zu, wenn ich Frieda beobachte, aber das ist ja einfach so ein automatisch, dass ich gucken muss. Aber im nächsten Moment höre ich auch zu. Also es ist tatsächlich auch irgendwie als Mutter trotzdem anstrengend. Also man freut sich total auf diese Treffen, aber man fällt abends einfach ins Bett, weil man hat so eine Doppelkonzentration. Ne? Also man will sich unterhalten und im nächsten Moment muss man ja aber auch auf sein Kind gucken. Ja. Ne?
Aber das Krasse ist, das verstehen halt nur Leute, die selber Kinder haben oder die sich halt viel mit Leuten treffen, die Kinder haben. Ja. Wenn du lange jemanden nicht siehst oder da irgendwie weniger Kontakt war und du siehst dich auf einmal wieder, finde ich, ist es für die Freundschaft irgendwie total krass erstmal. Ja. Ne? Also das muss ich erst wieder so einpendeln.
Ja, genau.
Und mit manchen funktioniert es halt gut, mit anderen weniger gut. Habe ich so, ist mein Empfinden.
Ja, definitiv.
Und ich habe auch zwei Freunde, die wirklich so hinterher sind, die ich so oft sehe. Jetzt mal Grüße nach Leipzig. Also und da bin ich auch super dankbar, weil ich einfach das Gefühl habe, so okay, die schwimmen so mit auf dieser Welle, die wissen halt, um was es geht, wie der Rhythmus ist und die zeigen einfach unheimlich viel Interesse und das weiß ich total zu schätzen und das merkt man auch einfach, dass unser Kind da total zwei Bezugspersonen noch mit gewonnen hat und der weiß halt auch, wenn wir dort sind oder wenn die hier sind, dass es einfach so läuft. Ne? Ja. Also da gibt es jetzt keine übelst krassen Veränderungen, wenn die da sind oder so. Es ist einfach wie im Flow. Und das ist aber mit anderen einfach nicht so, weil die Erfahrung nicht haben oder weil die mit Kindern vielleicht auch nicht so viel zu tun haben, was auch völlig okay ist, weil auch die werden irgendwann in ihrem Leben an dem Punkt sein, wo sie das verstehen.
Ja, das habe ich ja selbst. Also ich weiß immer noch eine Freundin von der Uni, die hatte auch ein Kind und die hat immer so Sachen gesagt und da dachte ich immer, okay. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich dann nochmal das so Revue passieren lasse, denke ich mir auch so, ja, sie hat einfach nur recht. Also wirklich, man kommt irgendwann an diesen Punkt und dann macht es einfach check.
Ja.
Man merkt einfach selber, dass es so.
Auch wenn du so zum Beispiel mit Freunden essen gehen willst, nur mal so ein kleines Beispiel, ne? Die Zeit muss ja dann schon wirklich abgestimmt sein. So, also ich will jetzt nicht übertreiben, ne? Aber so halbwegs auf den Rhythmus des Kindes, ne? Und dann muss man aber auch nach einer Stunde oder anderthalb spätestens aufstehen und dann sich zum Mittagsschlaf begeben oder heimfahren oder wie auch immer. Weil dann ist einfach so der, wie soll ich denn sagen, aber dann ist bei dem Kind auch irgendwann dann so Schluss. Ne? Also
ja, man kann es
gar nicht mehr machen.
Ja, auch so, das Kind hat vielleicht auch irgendwann einfach gar keine Lust mehr zu sitzen.
Ja,
so,
hat auch keine Kapazität mehr, um diesen Erwachsenengesprächen da irgendwie, was soll es denn machen? Ne?
Ja.
Und das ist fällt mir dann immer so auf. Man ist schon so ein bisschen auch eingeschränkter, ne?
Ja.
Aber auch wirklich an Zeiten gebunden oder auch an keine Ahnung, so gewisse Rhythmen oder was, ne? Und Leute, die keine Kinder haben, die denken dann immer, oh, mach nicht so ein Drama, ist doch nicht schlimm, wenn wir uns jetzt erst um 1:30 zu Mittag treffen oder was weiß ich, ne? Aber das sind halt Punkte, das kann man nur verstehen, wenn man selber Kinder hat oder viel mit Kindern zu tun hat.
Ich hatte das auch ganz oft, als Frieda noch so gar keinen Rhythmus hatte und es jeden Tag anders war. Da hat mich dann, ich weiß gar nicht, ich kann nicht mehr sagen, wer, aber da ging es dann immer, ja, wann wollen wir uns morgen treffen? Dann habe ich immer gedacht, ich kann dir keine Uhrzeit sagen, ich muss einfach gucken, wann es gerade so passt. Das war auch gar nicht so einfach. Also es ist, glaube ich, mit Rhythmus und ohne Rhythmus irgendwie total schwierig.
Manchmal ist das Verständnis halt dann nicht so da und das manchmal finde ich es auch sehr schade, wenn dann die Leute so wenig Verständnis dafür haben, weil es ist, ne, ich kann halt nicht entscheiden, ob mein Kind um 6 aufwacht oder ob das schon 5:10 aufwacht. Das ist halt einfach jeden Tag mal anders, so, mal so, ne, anders. Und dann kann ich halt auch nicht erst um 10 Frühstück essen gehen. Ja. Das funktioniert halt nicht. Oder ich muss den halt vorher irgendwie abfüttern, aber es ist halt dann für mich auch unentspannt, weil ich weiß, okay, das ist mehr Stress als alles andere, ne? Und wenn man dann so kein gegenseitiges Verständnis hat für die Situation, kommt man schlecht auf einen Nenner. Also ist immer so mein Empfinden. Und dann gehen Freundschaften auch irgendwie manchmal so ein bisschen auseinander, obwohl man es gar nicht möchte, aber es passiert automatisch.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, mein Freundeskreis ist ja schon etwas kleiner geworden, schon vor Jahren. Das war ja bei dir wahrscheinlich auch der Fall, dass die meisten eigentlich, dass das wirklich gut funktioniert hat, aber es ist wirklich nur vereinzelt. Aber ja, man hat irgendwie immer so Fälle, sage ich mal, wo es eben leider dann nicht mehr funktioniert.
Oh, Baby. Also Leute, ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das Babyfon funktioniert. Dass wir vorhin hier eine kurze Unterbrechung hatten, weil es hätte auch leer sein können und wir hätten es jetzt nicht gehört.
Ja, es funktioniert. Wir wissen nur gerade nicht, was hier passiert.
Ja. Ja, also im Großen und Ganzen, es verändert sich schon vieles mit Kind. Ja. Ne? Und das erste Jahr ist super spannend, sei das das Wochenbett, sei das irgendwelche Gewohnheiten, die sich verändern, der Rhythmus, der sich anpasst, wie man seine Abläufe, wie man seinen Alltag gestaltet. Ja, das ist super aufregend und ich sag jetzt im Nachhinein, das erste Jahr war super schön, aber auch super anstrengend und ich bin froh, weil jetzt habe ich das Gefühl, es wird langsam so ein bisschen entspannter, weil es sich so alles eingefunden hat.
Ja, ne? Ja, es ist halt irgendwie, man ist so eingespielt miteinander. Das dauert halt irgendwie eine Zeit, bis man so... Oh.
Bis man so warm wird, ja, ne? Genau. Und dann ist man aber drin und dann kann man sich auch gut so auf den... Ja, auf den Alltag mit Kind auch, also weiß ich nicht, so gewisse Sachen so in meinem Kopf werden halt so abgehakt, die sind gemacht oder die müssen noch gemacht werden und dann funktioniert es einfach
auch. Auch wenn das phasenweise eigentlich total unterschiedlich ist, aber irgendwie funktioniert es trotzdem.
So. Du kannst dein Kind auch viel besser lesen, du bist irgendwie auch dann entspannter, weil du genau weißt in den Situationen, okay, das weint jetzt einfach, weil es müde geworden ist oder es hat jetzt schon Hunger, wir müssen jetzt Marmbrot essen oder was weiß ich. Du bist dann so...
Ein Team,
genau.
Ja, schon, würde ich so sagen, ja.
Ja. Und manche begleiten dich halt auf dem Weg und gehen den mit dir und sind bei dieser Reise dabei und andere sind halt einfach in einer anderen Lebensphase und das ist auch völlig okay. Und manchmal trifft man sich im Leben wieder oder der Kontakt wird wieder enger oder es verläuft sich halt zeitweise einfach und das ist aber auch völlig in Ordnung. Das kannst du aber nie vorher wissen, finde ich, welche Freunde sich dann so mit dir verbünden, sage ich mal, ne, und das einfach so mitgehen, als wäre es so das Selbstverständlichste oder ja, ob das halt Freunde sind, die dann halt einfach ja, so ein bisschen manchmal da sind, manchmal nicht da sind, so teilhaben, aber nicht so intensiv, würde ich mal nennen.
Ich finde, es ist halt auch oft Zufall, zum Beispiel bei uns, das war ja auch eigentlich Zufall, dass wir so relativ zeitnah Babys bekommen haben. Das war ja nicht irgendwie abgestimmt oder so. Ja. Und jetzt denke ich mir einfach nur, das ist total cool und das plant man halt vorher auch nicht. Und das ist ja dann auch wieder eine ganz andere Freundschaft. Also in dem Moment hat sich die Freundschaft irgendwie auch total verändert.
Ja, finde ich auch. Und das Krasse ist, man hat ja trotzdem Freunde, mit denen man jahrelang befreundet ist, wo so ein Kontakt einfach beständig ist, auch wenn man sich vielleicht mal phasenweise nicht so oft sieht, ne? Und wir haben uns jetzt auch im ersten Jahr durch Corona und durch so ein paar Sachen nicht so oft sehen können, ne? Wir wohnen einfach weit auseinander, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Würden wir in einem Ort wohnen, wäre es vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber wir wissen einfach so, wenn wir uns sehen und jetzt sind die Kinder in dem Alter, jetzt macht es halt auch einfach mehr Bock, ne? Weil die können halt was miteinander anfangen.
Das ist so cool.
Es macht halt einfach richtig Spaß wieder. Aber wären wir jetzt nicht in der gleichen Lebensphase, wer weiß, wie es bei uns gewesen wäre.
Kann man halt im Vorfeld nicht sagen. Kann man nicht sagen.
Ja, du wärst dann jetzt vielleicht in deinem Ref und hättest jetzt überhaupt keinen Nerv für irgendwelche Babybesuche, wer weiß das schon. Oder ich hätte vielleicht mit meinen Schichten gar nicht die Zeit und würde ja auch gar nicht vielleicht die Lust haben, mich neben meinem Beruf, wo ich auch schon mit Babys zu tun habe, dann noch immer im Freundeskreis damit zu beschäftigen. Wer weiß das schon? Das kann man halt im Voraus, finde ich, schlecht sagen.
Ja, deswegen sage ich, das ist totaler Zufall eigentlich, ne?
Ja.
Verrückt.
Ja. Lisa, es war übelst schön, mit dir zu quatschen und mal so ein bisschen Erfahrung auszutauschen.
Ja.
Ich glaube, das war auch mal ganz cool für die Zuhörer, dass die mal eine andere Stimme gehört haben und nicht nur Kevin und meine Stimme.
Ich hoffe es. Es war auf jeden Fall sehr ungewohnt.
Aber du hast es super gemacht und ich glaube, wir haben auch sehr interessante Themen rausgepickt. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal.
Okay.
Wir wollen auf jeden Fall in Zukunft vielleicht ab und zu mal einen Gast einladen. Also falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwelche Vorstellungen, oder ja, irgendwelche Themen euch besonders interessieren, dann schreibt uns gerne mal. Ihr könnt auch gerne Feedback zu der Folge hier einfach nochmal da lassen. Genau. Und Lisa, du wolltest mir noch irgendwas Witziges heute erzählen, aber du hast es noch nicht gemacht. Vielleicht kannst du so einen Schenkelklopfer nochmal zum Schluss rausbringen. Jetzt bist du richtig unter Druck.
Oh ja, der ist richtig gut. Also ich meine, mit Kind im ersten Jahr, ich glaube, jeder, der Kind hat, weiß, dass richtig schöne Storys passieren. Und ich glaube, das war mit die witzigste und ekelhafteste Story, die ich mit Freda bisher erlebt habe. Denn ja, wir waren schön planschen in der Badewanne und Freda saß drin. Also ich saß davor, muss man sagen, und sie saß drin.
Also sie war im Prinzip in ihrem ganz normalen Baderhythmus und ihr habt alles gemacht wie immer.
Genau, und ich habe halt so ein bisschen Spaß gemacht, wollte sie so ein bisschen zum Lachen bringen und wir haben da so Becherchen.
Ja.
Und ich habe halt immer in diesem Becher gemacht, also immer so reingeblubbert und sie hat sich halt wirklich einen abgefeiert und irgendwann gucke ich so in die Wanne und denke mir so, was schwimmt denn da? Und dann habe ich geguckt und sie hat halt einfach wirklich in die Badewanne gekackt. Ich habe es nicht mitbekommen und habe immer in dieses Wasser reingeblubbert. Also, ich wusste nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Es war einfach so eklig, aber auch gleichzeitig so lustig. Und ja, also so viel dazu. Man wird halt auch echt abgestumpft als Mutter.
Übelst. Man ist einfach nicht mehr, man selbst, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise du hast auch manchmal die Wahl nicht. Was hättest du machen wollen? Das war dann halt so, oh nein.
Es ist einfach passiert.
Also, aber wir hatten hier auch schon solche Situationen und keine Ahnung, ich glaube, da muss man sich auch einfach selber dann, was willst du, da kannst du nur lachen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also in solchen Situationen bitte einfach nur lachen, es ist wirklich.
Also da braucht ihr euch überhaupt keinen Stress zu machen, weil ich habe schon so viele Geschichten gehört und keine Ahnung, wir erzählen uns auch manchmal irgendwelche Stories, wo ich denke, das darfst du eigentlich keinem erzählen, aber es ist einfach, ja, es gehört dazu, wenn du Kinder hast, dann passieren halt einfach solche Dinge und die werden uns nur so oft passieren. Also.
Und am besten aufschreiben. Ich glaube, ich habe so oft Momente gehabt, wo ich mich im Nachhinein geärgert habe, dass man es nicht mehr weiß.
Ja.
So, und
man vergisst es halt super schnell. Man vergisst so viele Phasen auch super schnell.
Ja.
Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, so in dem und dem Monat war jetzt das und das. Und da
nee,
war es gerade wieder schwierig und keine Ahnung. Ich kann gerade noch so grob sagen, wann die ersten Zähne gekommen sind.
Ja.
Ne?
Und gut, bei Frieda sind es noch nicht viele.
Ja, und ich weiß so ungefähr, wann er angefangen hat zu krabbeln. Aber so richtig lustige Sachen oder was dazwischen manchmal so passiert ist, vergisst man halt übel schnell.
Oh.
Leute, das war das Zeichen. Das Baby ist jetzt endgültig wach. Also vielen Dank. Wir sagen Ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.